Liebe Gäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe leider nicht so gute Neuigkeiten. Im vorliegenden Streckenabschnitt ist leider eine Weiche gestört. Diese kann nicht zurückgestellt werden. Wir müssen jetzt im vorliegenden Streckenabschnitt auf die Techniker warten, die hoffentlich diese Störung beheben können. Jetzt bleiben wir erstmal hier bis auf Weiteres stehen. Sobald es losgeht oder ich andere Informationen erhalte, werde ich Sie selbstverständlich informieren.
Ich war gerade 3 Minuten, naja, lass es vielleicht 5 sein, vielleicht 5 Minuten vor Köln, als diese Ansage kam. Und jetzt darf jeder seine eigenen Gedankenspiele dazu machen, welche Metapher diese falsch gestellten Weichen jetzt vielleicht sind, wann in unserem Leben die Weichen falsch gestellt sind und wann endlich die Techniker kommen, um die Weichen richtig zu stellen. Naja, jedenfalls kurz bevor der Zug dann überlegt hat, doch nochmal irgendwo anders vorbeizufahren, wurden die Weichen richtig gestellt und ich habe meinen Weg gefunden zu Sabine Barth ins Flowland nach Köln. Und Sabine habe ich Anfang des Jahres kennengelernt, als ich mit Kato Gildner zusammen den Online-Summit Don't Cancel Go Digital gemacht habe und wir so gemeinsam überlegt haben in so Art Notfallsprechstunden, wie Menschen ihre Offline-Businesses noch stärker online machen können, weil uns ja Corona einen Strich durch die Rechnung in ganz vielen Bereichen gemacht hat. Und da habe ich Sabine zum ersten Mal gesehen und habe irgendwie gleich beim ersten Mal, als sie sich da in ihrem Flowland sitzend vorgestellt hat, gedacht, oh, die ist spannend, die finde ich irgendwie toll und die möchte ich gern kennenlernen. Und so habe ich dann meinen Mut gefasst und habe eine Köln-Tour eingelegt. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Damals war das noch erlaubt und wir durften noch zusammen in einem Raum sitzen und haben ein bisschen Abstand gehalten, aber da ging das noch besser, als es jetzt gerade eben der Fall ist, jetzt wieder im November. Ja, zu Sabine bin ich also gefahren und das war wirklich ein ich lehne mich zurück und es geht mir gut Gespräch von Anfang an und zwischendurch klingelt ein Handy. Es ist meins, aber auch das musste jetzt in, keine Ahnung, mehr als 3 Jahren Podcast auch mal wirklich passieren, dass auch mal mein Handy klingelt. Insofern finde ich das auch ganz schön. Und ja, jetzt sage ich gar nicht mehr viel, sondern wünsche dir ganz viel Spaß mit Sabine, die ihrem Leben eine neue Wendung gegeben hat, die ihrem Berufsleben eine neue Wendung gegeben hat und sich nicht nur ein Land geschaffen hat, in dem sie zu Hause ist, sondern eine eigene Insel quasi für sich hat. Wir gehen jetzt also gemeinsam aufs Flowland, wie ich gelernt habe, und dabei wünsche ich dir und uns ganz viel Spaß. Ich sitze heute im regnerischen Köln, was mich sehr freut, weil endlich der Herbst da ist. Und ich sitze Sabine Barth gegenüber und wir sind im Flowland. Und was das überhaupt ist, das erklärst du gleich. Aber erstmal hallo und schön, dass ich da sein darf.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich war noch nie in einem ganzen Land zu Gast, quasi.
Dann ist das heute das erste Mal.
Ja.
Ja, Flowland ist eigentlich eher eine kreative Insel.
Oha.
Obwohl eine Insel ja eigentlich auch ein Land sein kann.
Ne? Ja, also das Flowland ist dann eine Insel und Land, aber gibt's schon auch, ja. Und du bist Herrin, Chefin, Besitzerin des Flowlands. Wie nennst du dich? Und am besten erklärst du erstmal, was das Flowland eigentlich ist und macht.
Herrin, oh weia. Also ich bin Gründerin und Inhaberin, so würde ich das nennen. Mhm. Ich habe Flowland vor ungefähr einem Jahr gegründet. Das hat natürlich alles so ein bisschen länger gebraucht, bis ich das irgendwie alles zusammen hatte, bis ich eine Location hatte. Aber ich habe jetzt auch festgestellt, nächste Woche, also am 2. Oktober vor einem Jahr, hatte ich so eine kleine Eröffnungsfeier. Deswegen ist es jetzt genau ein Jahr alt. Und ich finde es Wahnsinn, wie schnell das alles vergangen ist. Also wenn ich was zu Flowland erzählen soll, das ist für mich der Ort, an den ich mich immer gewünscht habe, als ich noch angestellt war. Also es ist so eigentlich mein Drang nach Freiheit und eigentlich der Ort, wo es darum ging, für mich meine Leichtigkeit wiederzufinden, die ich nämlich unterwegs so ein bisschen verloren hatte. Und dann ist es natürlich auch für andere der Ort, da Freiheit und Leichtigkeit zu finden und eben Kreativität, das sind hier so die großen Themen. Und ich gebe hier Workshops, also ich mache Sachen, wo man mit den Händen kreativ sein kann, also sowas wie Siebdrucken oder Sunprints, wo man einfach mal ein bisschen ausprobieren kann. Und Kreativität ist für mich aber nicht nur was basteln oder was malen oder so im künstlerischen Sinne, sondern auch was, wie man denkt, wie man handelt. Also ich finde so Kreativmethoden wie Design Thinking, Effectuation und sowas, das gehört für mich alles zusammen. Also ich trenne das nicht. Deswegen, das mache ich auch hier. Und weil es halt so ein schöner Ort geworden ist, vermiete ich es halt auch für andere, weil ich festgestellt habe, es gibt gar nicht so viele schöne kreative Orte, wo man reinkommt und eben woanders ist. Das war hier so das Konzept. Also ich habe die Einrichtung, da habe ich mir überlegt, es soll eine Mischung aus einem Surfcamp und einem Innovation Lab sein.
Das ist dir gelungen. Aber ja, das ist sehr verständlich. Du hast dich nach dem Zustand des Flows gesehen, nach der Freiheit und hier gibt es das. Und dann, das ja, beinhaltet ja der Name, beides. Ne? Also im Kreativen hat man ja häufig so, wenn man was mit den Händen macht, dass man in so einen Flow-Zustand kommt. Ja. Aber ja durchaus auch in dem freien Denken und sich da reinfallen lassen. Wie schön. Ja, wir sitzen auch gerade auf einer urbequemen Couch, so eine tolle, ist Leder wahrscheinlich, ne? Und gegenüber ist so ein bisschen das Herzstück, das ich auch schon auf ganz vielen Fotos gesehen habe. Du hast hier so einen Tresen mit lauter kleinen türkisfarbenen Kacheln.
Ja.
Und das, den hast du, glaube ich, sogar selbst gebaut, ne?
Ja, also als ich das Ganze konzipiert habe, wusste ich, dass ich auf jeden Fall eine Theke haben möchte, weil ich finde, eine Theke macht jeden Raum besser. Also, weil an der Theke, also ja, ne, man denkt natürlich sofort an irgendwie eine Bar oder so, aber eine Theke ist immer ein Platz, wo man zusammenkommt, wo man ungezwungen ist, wo man, ja, wo man sitzen kann, wo man stehen kann. Das war mir total wichtig. Und dann wollte ich auch sehr gerne, das, ich weiß nicht, wir können vielleicht noch nachher mal rumgehen und gucken. Ich habe die so gebaut wie in so Ferienhäusern in Spanien oder in Marokko oder überhaupt da in Häusern gebaut wird mit Porenbeton, der so weiß verputzt ist, weil das für mich so der Inbegriff von Urlaub und Ferne ist. Und da wollte ich unbedingt was mit diesen Porenbeton machen und fand das auch toll, das auszuprobieren. Ich hatte das vorher noch nie gemacht. Und wollte auch, dass es so was Organisches hat. Also die Theke, die hat so eine Rundung vorne, weil ich auch fand, dass hier in dem Raum schon ganz schön viele Ecken und Kanten und Kästen sind. Und ja, dann habe ich mir das so überlegt, wie das sein kann und habe mir ein paar Videos angeguckt auf YouTube, wie man so Porenbeton bauen kann. Dann hat mir auch ein Freund geholfen, das zusammenzubauen, weil das ist schon alleine irgendwie ein bisschen schwierig einfach zu halten. Und diese wunderschönen Fliesen, da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil ich eine, ich hatte eine Gründungsberaterin, die mir geholfen hat, diesen ganzen Finanzplan, das ganze, dieses ganzen, ja, Businesspläne und was man auch alles machen muss, um Kredit von der Bank zu kriegen. Und dafür hatte ich eben Hilfe von einer ganz tollen Beraterin. Und die hatte mir erzählt, dass sie eine andere Kundin hatte, die halt ein Geschäft mit Fliesen eröffnet hat. Und dann, als ich dann soweit war, dass ich mir über die Oberfläche Gedanken gemacht habe, weil ich habe das wirklich so Schritt für Schritt, also ich habe erstmal nur die Theke gedacht, welche Form hat die? Ich habe mir gar nicht darüber irgendwie so über die Oberfläche so groß Gedanken gemacht, aber als sie dann so halbwegs geplant und gemacht war, dann dachte ich, okay, was machst du denn da drauf? Und ja, und dann dachte ich, okay, wenn ich schöne Fliesen finde, dann würde das sehr gut hier reinpassen. Und dann habe ich gesehen, dass dieses Fliesengeschäft ganz hier in der Nähe ist. Und dann bin ich da hingefahren und fand es total toll. Also ich hätte jede Fliese nehmen können.
Ja, und ich habe über dich, wir machen jetzt, finde ich, unbeauftragte Werbung. Also was jetzt kommt, ist unbeauftragte Werbung, aber total von Herzen, weil ich über dich, nämlich Prachtscherben heißt der Laden, entdeckt habe. Und das ist wirklich so toll. Mhm. Und ich bin ja eh immer dafür, kleine Unternehmen zu unterstützen. Und damit ist jetzt hier mal unbeauftragt Werbung gemacht für Prachtscherben, großartig in Köln. Und ja, du hast diese Theke also so Schritt für Schritt gedacht und hast gedacht, ach, ich probiere da mal was Neues. Ich habe da ein Gefühl, ich will ein Gefühl übermitteln, ich will das. Ist dieser Aufbau der Theke ähnlich zu dem, wie Flowland entstanden ist? Also so, dass du gedacht hast, oh, erstmal den ersten Schritt oder ich will ein Gefühl und will dahin. Ist das, wie du arbeitest oder war das neu?
Das war ein bisschen anders. Also der Weg nach Flowland, der war ganz langsam und lang. Also ich glaube, ich habe fast ein Jahr lang oder sogar noch länger darüber nachgedacht. Und es hat sich, aber wo du es jetzt sagst, es hat sich so schrittweise zusammengesetzt. Ach schön, ja, das ist doch auch schön, wenn ich noch was über mich selber lerne, während ich dir da was erzähle. Ja, stimmt. Also ich hatte so ein paar Initiationsmomente, wo ich dachte, wo wirklich so die Glühbirne anging und ich wieder an einer Stelle einen deutlichen Schritt weiter und klarer war. Und das war aber wirklich ein Prozess, der mindestens ein Jahr lang gedauert hat. Und ich habe glücklicherweise mir alles aufgeschrieben, was ich mir also was ich mir für Gedanken gemacht habe.
Oh, toll.
Also was ich für Sorgen, für Fragen, ich habe alles aufgeschrieben und zwar total durcheinander, einfach so, wie es aus mir rauskam. Und ich habe dieses Buch auch immer noch, es ist fast voll, es sind hinten nur noch 3 Seiten frei und ich bin schon ganz gespannt, wie ein neues Buch wird. Und das hat mir aber nachher so viel geholfen, weil ich hatte mir einfach so viele Gedanken schon gemacht. Man vergisst das ja, was man sich alles so überlegt und man überlegt sich ja auch so Kleinigkeiten. Schon vorher, weiß ich nicht, hatte ich bestimmte Sachen, wo ich dachte, oh, das möchte ich aber dann auch mal so und so haben, auch bevor ich den Raum kannte. Und ja, und so, ja, Schritt für Schritt, ja. Ja, mit der Theke, da habe ich mich, also da habe ich mich ja reingestürzt in auch ganz neue Techniken und es hat super funktioniert. Es waren Sachen, die viel leichter waren, als ich dachte. Das mit dem Fliesenlegen zum Beispiel. Das ist aber auch ganz lustig. Das habe ich letztens einer Freundin erzählt und die hat gesagt, du bist ja auch ein bisschen plemplem. Weil ich habe ja diese Rundung da reingebaut vorne. Und ich hatte dann, ich habe ja alles irgendwie parallel gemacht und hier alles selber gemacht und den Boden gemacht und alles gebaut und hatte aber ja auch dieses Eröffnungsdatum und wusste, okay, du musst es aber bis dann und dann irgendwie, oder ich wollte es bis dann und dahin fertig kriegen. Das Datum hatte ich mir auch selber gesetzt, damit ich mich so ein bisschen unter Druck setze. Und dann habe ich gedacht, ach, irgendwie mit dem Fliesenlegen, das hast du ja noch nie gemacht und vielleicht sollte das besser ein Profi machen, das lasse ich vielleicht besser einen Fliesenleger machen. Und dann habe ich das immer so nach hinten geschoben und dachte, ja, die Fliesen macht der Fliesenleger so. Und dann irgendwann wurde es dann immer näher und dann habe ich gedacht, ach Gott, jetzt habe ich ja eigentlich auch nur noch ein paar Tage Zeit und wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich gedacht, der Fliesenleger, das ist ja hier so eine ungewöhnliche Theke, die ist ja so rund. Das macht er wahrscheinlich normalerweise nicht, weil der irgendwie immer nur so eckige Sachen macht. Was ist denn, wenn der das gar nicht kann? Dann mache ich das doch lieber selber. Was natürlich total bescheuert ist, weil natürlich jeder Fliesenleger das wahrscheinlich viel besser macht als ich. Aber so war irgendwie mein Gedanke so, ja, wie mache ich das denn? Ja, und dann habe ich mir das so selber irgendwas überlegt und habe da sehr viel Fliesenkleber drunter geschmiert, muss man sagen. Und ich finde dafür, dass ich das vorher noch nicht gemacht habe, ist das ziemlich gut geworden, weil es war auch ganz einfach, weil man klebt das halt einfach da drauf, setzt da diese Eckchen
Kreuze,
rein.
Fliesenkreuze rein.
Ja. Genau. Und dann ging das super gut. Das Einzige, was dann halt total ätzend war und was ich mir so schön und irgendwie meditativ vorgestellt habe, war dieses Verfugen. Da habe ich gedacht, das sah auch in den Videos immer so einfach aus, wie das so drüber wischen und dann macht man irgendwie so zweimal swoosh und so und das war eine Horrorarbeit. Da habe ich mir wirklich die Fingerkuppen blutig geschrubbt, weil das halt echt, irgendwie war das alles nicht da, wo es hin sollte und dann musste ich das alles einzeln immer schrubben und also das war richtig mühsam, aber umso stolzer ist man natürlich nachher, wenn man das dann alles selber gemacht hat und das halt auch noch cool aussieht.
Schön. Und du hast am Anfang gesagt, das war so ein Zug für dich da, du wolltest ein Gefühl wieder haben, als du das Florian gemacht hast. Wie kann ich mir das vorstellen? In welchem Stadium warst du, als du zum ersten Mal gedacht hast, nee, so geht das nicht weiter bei mir? Was war bis dahin passiert oder wo warst du da?
Da war ich Designmanager, da war ich angestellt. Da hatte ich auch schon, das muss ich mal kurz rechnen, aber ungefähr so 7 Jahre oder sowas als Designmanager gearbeitet in unterschiedlichen Unternehmen. Und ich hatte ziemlich viel gearbeitet, weil mir meine Arbeit immer so, wie soll ich das sagen, ich springe da so 180%ig rein. Also das, ich kann mich da auch schwer von lösen, das dann alles so zu machen, dass ich es irgendwie richtig gut finde. Und das führt dazu, dass ich da irgendwie ganz schön viel Zeit und Energie investiere. Und ich war dann, hatte sich das so ein bisschen irgendwie abgelaufen. Und vor allen Dingen das Thema, war ja in diesem Kontext, mich um Corporate Designs zu kümmern oder um das jeweilige Corporate Design des Unternehmens, wo ich war und um die visuelle Markenführung, also so ein bisschen Flohzirkus, alles zusammenhalten, gucken, dass alles, was gestaltet wird, zu dem Unternehmen passt und zu dem, was das Unternehmen halt ausstrahlen möchte. Und das ist halt bei größeren Unternehmen, wo ich eben zuletzt war, sehr komplex, sagen wir mal so. Und ich merkte so, wie sich mein Thema, was eigentlich wirklich mein Herzensthema war, wo ich das dachte ich, das ist meine Lebenserfüllung so ungefähr. Ich merkte, wie mir das so anfing, nicht mehr so wichtig zu sein. Also es wurde mir egaler. Und da dachte ich irgendwie, das ist ja interessant, weil das war doch eigentlich immer so das Ding für dich. Und es hat mich auch ein bisschen erschreckt. Und dann habe ich aber auch schon gedacht, naja, okay, aber was kannst du denn noch? Oder was kannst du noch machen? Und ja, und dann fing ich so an, darüber nachzudenken. Und da war ich dann noch lange nicht bei Flowland. Also da war ich ja natürlich irgendwie bei, also im Kreativbereich, weil ich bin ja Designer von Haus aus, also ich habe Design studiert. Und ja, man hatte so ein paar Sachen überlegt. Ich hatte mal so einen Traum, oder das war auch so einer von diesen Momenten, wo es bei mir Klick gemacht hat. Da wollten wir für eine Freundin einen Junggesellinnenabschied organisieren und wollten sowas machen, was halt nicht ganz so bescheuert ist. Und wollten was Kreatives machen und hatten uns überlegt, dass wir eben irgendwie Siebdrucken oder irgend sowas in einer kleinen Gruppe machen, was halt was Schönes ist und was wir irgendwie wo was von haben und wo wir zusammen einfach was Kreatives machen. Und dann hatte ich recherchiert und hatte nichts gefunden dazu in Köln. Also, oder zumindest nicht irgendwie jetzt so das, so wie ich mir das vorgestellt hatte. Und am Ende sind wir dann, weil wir ja was machen wollten, haben wir was gemacht, was wir eigentlich jetzt gar nicht so toll fanden, erstmal. Denn wir sind Töpfern gegangen. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, ich muss ein bisschen ausholen, bei diesem Freundeskreis, da sind ganz viele, sind wir noch aus der Schule. Und ich war auf der Waldorfschule und auf der Waldorfschule töpfert man ziemlich viel.
Okay, das war also keine neue haptische, sinnliche Erfahrung, sondern nein, eher so back to school, Schulzeit und eher so, na, das haben wir doch alle schon gemacht.
Genau, also eigentlich war es, dass wir das auch, als wir in der Gruppe gesagt haben, so, ja, wir könnten töpfern gehen, so, ja. Ja, so, also wir hatten das irgendwie alles schon gemacht. Und aber es war lustig, weil es war, die Hälfte war halb-halb. Die Hälfte hatte noch nie getöpfert. Und so saßen wir dann da zusammen und ich kam in dieses Atelier rein und eben Töpfern ist wirklich gar nicht so meins. Es würde vielleicht wieder meins werden, wenn ich mich dem nochmal anders annähere, habe ich jetzt gedacht, weil ich auch ein paar Sachen so gesehen habe, die ich eigentlich ganz schön fand. Und aber ich war in diesem Atelier und habe gedacht, ich war so neidisch auf diese Frau, weil ich dachte, ich möchte auch so ein Atelier haben. Ich möchte auch hier sein und ich möchte das alles machen und ich möchte, dass hier Leute reinkommen. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber wie will man denn damit Geld verdienen? Also ich hatte, muss man sagen, auch wirklich einen guten Job. Also ich hatte einen sehr gut bezahlten Job. Das war alles, ich konnte mir alles irgendwie so erlauben, wie ich das irgendwie wollte und konnte ganz viel in Urlaub fahren und so. Und ja, und das war so ein Moment, wo es so, ja, wo ich dachte, ach, kann man irgendwas in die Richtung machen mit so einem Kreativding. Und um es dann noch abzuschließen, ist es ein ganz schöner Nachmittag geworden. Und selbst die irgendwie mit dem Toten eigentlich irgendwie so ein bisschen gelangweilt waren, haben irgendwie ganz vertieft was gemacht. Und die Neuen haben sich irgendwie dem neu genähert. Und was ich noch mich gut erinnere, ist die Stimmung. Also wir saßen um einen großen Tisch rum und es hatte eben so diese magische Macherstimmung, die halt einfach toll ist und die man auch, finde ich, schwer anders erzielen kann. Und deswegen war es ganz schön. Und am Ende waren wir total froh, dass wir töpfern gegangen sind.
Und ihr wart im Flow wahrscheinlich.
Wir waren im Flow zwischendurch, ja. Und auch die eben sich dachten, oh, ich bin ja gar nicht kreativ, oh, ich kann das ja gar nicht, ja, kamen in den Flow. Mhm.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, dann habe ich das ein bisschen beiseite geparkt, weil ich eben dachte, davon kannst du nicht leben. Also das ist irgendwie schön, aber das funktioniert so nicht. Und dann kam nochmal, und dann ist aber jetzt eigentlich bestimmt 3-4 Monate, die da fast dazwischen lagen, habe ich mit meinen Kollegen im Unternehmen, haben wir so ein paar Workshops gemacht und Seminare, wo es so um New Work ging, auch Design Thinking, um so neue Ansätze. Und das hatten wir ja jeweils auch mit tollen Dienstleistern gemacht und sind da eingestiegen und sind da eben auch zu Besuch gewesen an verschiedenen Orten, auch an eben kreativen Orten. Und ich habe gesehen, wie sich meine Kollegen, die ja auch, die gar nichts mit Kreativität zu tun hatten, wie anders sie sich verhalten haben oder wie die so aufgeblüht sind und wie die eben auf einmal mit einem Lächeln im Gesicht da saßen und das so förmlich wie so Schwämme aufgesogen haben, in welchem Raum sie da sind. Und dann habe ich gedacht, ja, Räume machen auch was mit Menschen. Also gerade wenn man das so kennt aus ganz vielen Meetings, in diesen grauen Konferenzräumen, die halt irgendwie so vertäfelt sind und wo irgendwie
im Sutterer liegen.
Ja, am besten noch keine Fenster haben. Oder ja, die einfach ja eigentlich alle gleich aussehen und die auch oft so eng bemessen sind, dass auch die Gedanken gar keinen Platz haben in diesen Räumen. Also ja. Und ja, das deswegen dachte ich so, ja, also es muss mehr solche Räume geben. Und dann kam das ja auch so auf, dass viele Unternehmen eben das ja auch erkannt haben und sich so Innovation Labs gebaut haben. Also die großen Unternehmen haben das ja dann alles für sich selbst gemacht. Und man hat es auch gesehen, dass solche Räume natürlich auch sofort ausgebucht waren, wenn sie denn da waren und eigentlich ein Raum viel zu wenig ist für ein ganz großes Unternehmen. Und ich habe mir gedacht, die kleinen Unternehmen und die Leute, die vielleicht eben, ja, weil sie nicht selbstständig sind oder in anderen Kontexten arbeiten, die haben gar keinen Zugang zu solchen Räumen. Also die haben gar nicht die Chance, mal auszuprobieren, wie das ist und wie es ihnen so dann damit geht und wie sie dann eben vielleicht auch kreativ sein können, was sie von sich nicht erwarten. Und ja, das war dann so, da kam es dann so langsam zusammen und dann hatte ich so ein bisschen auch mein Faible für Design Thinking entdeckt, weil ich den Ansatz gut fand. Erst im ersten Augenblick fand ich es total bescheuert, weil ich dachte, was für ein blöder Name, Design Thinking, so wie ein Designer denken, was soll das sein? So,
mach ich doch eh, was ist denn jetzt?
So, was wollt ihr denn alle mit dem Hype? Ja, und dann habe ich aber eben irgendwann gedacht, okay, es geht um dieses, ich finde, man muss es anders übersetzen, es geht um dieses gestalterische Denken. Und dann wurde für mich da auch ein Schuh draus. Und dann kam das so zusammen, weil ich halt finde, und eben in solchen Design-Thinking-Workshops, da werden ja eben alle Leute zu Gestaltern, weil sie ja sich da was erarbeiten. Und ich finde eben, dass viel mehr Leute zu Gestaltern werden sollten, weil viele, glaube ich, sich gar nicht im Klaren darüber sind, dass sie eben die Welt um sich rum gestalten können. Also jeder kann das und jeder kann das dann auch so verändern, dass es besser wird und schöner wird.
Und ich glaube, jeder macht es ja auch unbewusst. Also ja. Du gestaltest deine Welt um dich herum und ich finde gerade mit Methoden wie Design Thinking wird einem bewusst, dass man es auch in der Hand hat, ne? Dass man gestalten kann. Spannend.
Genau, dass man nicht nur das nimmt, was einem so vorgesetzt wird, sondern dass man sein eigenes macht. Weil dann wird es ja auch total interessant, weil dann stecken ja halt die Leute damit drin.
Ja.
Ne?
Schön. Okay, dann kam das Design Thinking dazu. Dir war klar, okay, das könnte ein Business Case sein.
Ja, also es waren diese zwei Sachen. Es war das diese DIY-Workshops, also das, ich habe es dann Hipster-Basteln genannt, weil ich dachte so, es war auch lustig, immer wenn ich Hipster-Basteln gesagt habe, wusste jeder sofort, was ich meine. Weil ich wollte ja auch nicht, dass es so tutschig wird. Also ich wollte nicht so irgendwie ne, so piefiges, weiß ich nicht was. Es sollte so auch irgendwie cool und lässig sein und Spaß machen.
Pinterest-tauglich. Ja, und Instagram-tauglich.
Ja, und halt einfach irgendwie modern, also zeitgemäß. Ja, genau, also das waren diese zwei Dinge, einmal das Methodische und einmal das mit den Händen machen. Und eigentlich kam dieses dritte Standbein dann erst hinzu, als ich halt wirklich dann den Businessplan geschrieben habe und das alles zusammengebracht habe und weil das halt irgendwie sich halt ergab. Ich meine, wenn ich für mich diesen Raum so mache, wieso soll ich ihn nicht jemand anderem geben? Weil ich habe ihn ja auch nicht irgendwie die ganze Zeit hier in Beschlag. Also ich habe meinen Schreibtisch hier stehen, ich arbeite auch hier, aber wenn ich es vermiete, dann arbeite ich halt von zu Hause aus an dem Tag oder mache irgendwie was anderes. Und ja, und so ist es dann eigentlich entstanden und mir war aber auch von vornherein klar und das ist auch immer noch so, das ist ein Start, also das ist für mich so eine Expedition. Ich habe das hier aufgebaut und ich gucke irgendwie wie so ein Forscher, wie das ja alles so ist und auch dieses Thema Selbstständigkeit, der Wechsel vom Angestelltsein zum Selbstständigwerden, das war auch irgendwie natürlich eine große Umstellung und ein großes Thema, wo ich auch Sachen an mir selber entdeckt habe, die ich vorher nicht so erwartet hätte.
Nämlich?
Das Thema mit dem Selbstverständnis. Also, dass man oder dass ich, als ich angestellt war, war ich natürlich Teil des Unternehmens und habe mich auch damit total identifiziert. Ich habe auch immer nur da gearbeitet, wo ich auch wirklich toll fand, was die machen und das richtig gut fand und jetzt nicht nur, weil das irgendwie ein cooler Job war. Aber ich hatte halt eine Funktion. Es ist ja auch, man hat eine Funktionsbeschreibung und man füllt da eine Funktion aus und man macht das eben so gut, wie man es machen will und machen kann. Und es könnte aber natürlich auch jemand anderes, wenn man zum Beispiel dann kündigt oder vor einem sind da andere und die erfüllen auch diese Funktion. Und wenn man sich dann auch vorstellt, wenn man dann mit Leuten netzwerkt oder irgendwo Leute kennenlernt oder sowas, dann war das für mich immer so, ich war diese Funktion. Also es war für mich, ich habe es auch gar nicht in Frage gestellt. Das war auch für mich gar nicht schlecht oder schlimm. Also das war, das war halt so.
Ich bin Sabine Barth und ich bin und dann kommt die Rolle.
Genau, die Rolle und die Aufgabe, wofür ich quasi zuständig bin. Ja. So, um das, Und als ich dann das Thema mit der Selbstständigkeit angegangen bin, habe ich eben mal gemerkt, und das kam auch so nicht auf einen Schlag, sondern so immer wieder so durch, weil ich habe irgendwann zwischendurch hatte ich auch so ganz krasse Unsicherheiten und dann dachte ich so, eigentlich warst du doch irgendwie die letzten Jahre irgendwie auch echt so zu einem beruflichen Selbstbewusstsein gekommen, wo mir eigentlich, also ja, wo ich irgendwie mich sehr sicher gefühlt habe und wo ich auch dachte so, ach ja, also wenn ich das hier alles gemacht habe, dann kann mir eigentlich gar nicht mehr viel passieren. Und habe dann festgestellt, aha, wenn ich mich selbstständig mache, dann steckt da viel mehr meiner Identität drin, als wenn ich halt also die Funktion erfülle. Es ist viel mehr von mir und es kommt ja aus mir heraus. Und da musste ich jetzt irgendwie und bin auch immer noch dabei, das so für mich so zu finden. Was bin ich denn da? Und auch nach außen gehen, diese Sichtbarkeit, das hatte ich auch ein bisschen unterschätzt. Als ich das erste Mal meine Website hochgeladen habe, wo mein Foto drauf war, habe ich einen halben Herzinfarkt gekriegt und habe das erstmal nur so 5 Leuten gezeigt. So, guck mal. Und fand das total gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile bin ich besser geworden darin. Aber ja, diese Sichtbarkeit und dann stand auf der Website auch noch meine Telefonnummer, da hätte jemand anrufen können. So, total bescheuert, das soll ja jemand anrufen. Aber in dem Moment dachte ich, oh Gott. So.
Ich erlebe das so oft und ich glaube, du hast da gerade was angesprochen, wo jetzt ganz viele, die zuhören, nicken und sagen, ja, mir geht's auch so. Mhm. Weil ich finde, gerade wenn man dann solo selbstständig ist, Gründerin ist und etwas macht, was aus einem von innen heraus entstanden ist, aus einem ganz individuellen eigenen Bedürfnis, einem eigenen Antrieb, was ganz viel mit der eigenen Identität zu tun hat, dann ist das eine andere Art der Verletzlichkeit und ein riesengroßer Schritt, der viel Mut braucht, sich da so sichtbar zu machen. Das erlebe ich ganz oft, dass da ganz oft kurz vorm Live-Stellen der Website oder beim Live-Stellen der Website, dass da ein nochmal Riesenkrise kommt und so, ne? Und das ganz schwierig ist. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich glaube, da hast du ganz viel aus dem Herzen gesprochen.
Ja, also es wirklich, es macht einfach einen Riesenunterschied. In dem Unternehmen kann ich mich da auch so ein bisschen drin verstecken, ne? Oder ich habe halt, ich war auch bei Unternehmen, wo man auch den Namen kannte. Das heißt, wenn ich das gesagt habe, dann hatte das auch direkt so ein, ha, tada, ich bin da und da. Und jetzt komme ich an.
So ein Schutzschild, was man vor sich her trägt, ne? Die Marke.
Ja, genau. Und ja, jetzt ist Flowland meine Marke.
Ja. Und das ist ja natürlich am Anfang, wenn du so einen Markennamen von einem großen Unternehmen auf der Visitenkarte mit dir vor dir herträgst, dann bringen da ja alle ihre eigenen Vorannahmen mit rein und wissen, wie das ist, und dann ist das abgehakt sozusagen. Und bei Flowland kann ich mir vorstellen, da war das wahrscheinlich so, dass die Leute dann eher die Stirn runzeln und sagen, Flowland. Was ist denn das? Mhm. Was natürlich, ne, auf der einen Seite ist es für dich, du weißt, wenn du das sagst, du kriegst eher eine Frage als einen abgeschlossenen Prozess.
Ja.
Und gleichzeitig ist es ja die perfekte Gelegenheit, damit du immer wieder aufs Neue erklären kannst, was es eigentlich ist.
Ja, das stimmt. Und ich habe an dem Namen, der kam auch mir zugeflogen, muss man fast sagen. Also hat sich für mich auch zusammengesetzt, weil Flo war für mich irgendwie schon ein wichtiger Begriff, eben weil er in so vielen Prozessen mit drin ist und eben so für mich selber auch, ich bin auch woanders im Flow, also auch, ne, wenn ich irgendwo surfe oder draußen bin oder sowas. Also das ist ja nicht nur auf, wenn man was macht, bezogen. Und ich wollte eben diese Insel schaffen. Also ich dachte, es soll wirklich so sein, dass man da hinkommt und dann ist man woanders und dann ist man auf einer Insel und da kann man so einen kleinen Urlaub machen für den Kopf, weil der Kopf da einfach frei sein kann. Und deswegen habe ich so, als ich das getextet habe, weil ich ja aus dem Markenkontext komme, habe ich natürlich so ein bisschen schon, weiß ich, wie man so Namings macht und was man so ein bisschen, ne, dabei beachten muss und so. Und ja, und habe dann hin und her überlegt und bin da relativ schnell bei Flowland gelandet, weil ich dachte, okay, das ist eben das Land, das ist die Insel und ich komme nach Flowland und viele sagen auch, ich fahre ins Flowland, das habe ich immer so, dann denke ich immer so, hä?
Das ist doch eine Insel, das musst du doch wissen, man fährt doch auf eine Insel.
Genau.
Wie schön, aber wie selbstverständlich das für dich ist, ne?
Ja, und dann war der Name auch wirklich früh. Also noch bevor das Konzept da war, war dann der Name da. Also den hatte ich wirklich früh. Also
Da hast du noch nicht gewusst, wie es hier aussehen wird?
Nee.
Witzig. Mm-mm.
Also es war auch für mich ja, ich wusste zwar so grob, was ich für eine Räumlichkeit haben möchte. Also es sollte halt offen sein, es sollte hell sein, es sollte groß sein. Und er hatte dann geguckt, und das ist natürlich nicht besonders leicht, sowas zu finden. Und auch wenn man so ein kleines Starterbudget hat, dann ist das alles nicht so einfach. Und dann habe ich auch länger eben gesucht, das hatte ich aber auch so erwartet, dass das nicht von heute auf morgen passiert und hatte mir auch diese Zeit da genommen und habe eben ja viel im Internet geguckt und gesucht und hatte auch erstens sogar eine andere Location, die ich ganz toll fand, es war eine alte Druckerei, die so richtig ja so ein Loftmäßig irgendwie war und das hat aber dann leider nicht funktioniert und da hatte ich mich eigentlich so ein bisschen reinverliebt und dachte, das wäre und,
dann.
Ja, das war dann, dachte ich auch so, Menno. Ja, und dann kam das hier und das war halt, als ich hier reinkam, also das war halt früher, also direkt vor mir war es ein Yoga-Studio und davor oder in früheren Zeiten war das hier der Konferenzraum von dem ganzen Gebäude. Unten sind noch Büros, da sind andere Unternehmen drin und es sah hier halt auch so ein bisschen nach Konferenzraum aus. Und gut, das Yoga-Studio hatte schon sein Bestes getan, um das irgendwie ein bisschen anders zu machen. Und es war halt aber jetzt auch nicht so direkt Liebe auf den ersten Blick, dass ich dachte so, wow. Und dann habe ich aber gedacht, okay, aber man könnte doch hier und man könnte doch da. Und ja, und dann habe ich ja mich so ein bisschen doch so erst Liebe auf den zweiten Blick quasi.
Ihr wart erst Freunde und dann kam die Romantik.
Ja, also ich dachte auch erst, ist es vielleicht zu weit draußen, man muss hier irgendwie, das ist nicht in der Innenstadt, das schreckt vielleicht irgendwie Leute ab oder Leute wollen hier nicht hinkommen. Und inzwischen weiß ich, dass es eine Qualität ist, weil man halt eben rauskommt. Also man ist hier wirklich draußen und ich habe ja hier genügend Parkplätze und die S-Bahn-Anbindung, also man kommt hier auch hin. Und es ist aber eben wirklich was anderes, als wenn man irgendwo in der Innenstadt ist, wo es voll und laut und dicht ist. Ist es hier wirklich, das passt so zu diesem Urlaubsgedanken oder zu diesem Auszeitgedanken, dass ich gucke hier ins Grüne, ich kann hier machen, was ich will. Ich habe diese Dachterrasse, das kann man sich auch alles in der Innenstadt ja so gar nicht leisten. Und ja, habe hier so ja für mich so ein bisschen mein kleines Paradies gefunden und bin da auch sehr happy.
Und ich habe in letzter Zeit, war ich total begeistert von denen, du hast vorhin gesagt Sunprints, ne? Kannst du, also Siebdruck machst du hier, die Design Thinking Workshops hast du erzählt, Unternehmen können es mieten und ich glaube zu den Sunprints musst du noch mal was sagen, weil das kannte ich auch noch nicht.
Ja, also das ist eigentlich eine ganz alte Methode, also es gab ja so verschiedene Fotoverfahren, als das damals so entwickelt wurde, in Frankreich glaube ich waren die da irgendwie sehr weit vorn und das hat ein Herr Herschel, hieß er glaube ich, irgendwie 1600,
wir machen einen Link in die Shownotes, wo man es nachgucken kann.
Genau, erfunden und da geht es darum, dass einfach eine Emulsion lichtsensibel ist. Also das ist eine Emulsion, da ist, ich glaube, Eisenoxid oder sowas drin, was es blau macht. Es gibt das auch in anderen Farben, da sind dann andere Metalle oder andere chemische Bestandteile.
Zeug drin.
Genau, da gibt es das auch in anderen Farben. Und ich war darüber mal gestolpert in einem Museumsshop. Ich finde Museumsshops nämlich immer so toll. Und da hatte ich das gesehen, das war so ein kleines Paket und das waren eben vorgefertigt so, ich glaube 5 Blätter oder sowas. Und das sah so toll aus und da stand eben, da stand irgendwas ganz Komisches drauf, Sunography oder so. Mhm. Und da dachte ich, ja, was soll das denn sein? Und weil ich aber natürlich alles, was mit Gestaltung und Schön zu tun hat, immer so ein bisschen liebe, bin ich dran hängen geblieben und habe gedacht, ach, das musst du mal ausprobieren, das klingt doch toll. Und dann habe ich das mitgenommen und dann habe ich es irgendwie zu Hause in den Schrank gelegt und habe es erstmal vergessen. Und dann fiel es mir irgendwie so ein Jahr später wieder in die Hände und dann habe ich es mal ausprobiert. Und fand es halt total toll. Also es geht eigentlich darum, du hast ein Papier, also inzwischen mache ich die auch selber, aber das waren halt so vorgefertigte Papiere, die sind beschichtet mit eben einer lichtempfindlichen Emulsion. Und du legst dieses Blatt in die Sonne, du brauchst auch richtig strahlenden Sonnenschein dafür, also mit so halb bewölkt funktioniert es nicht. Und dann machst du eigentlich, die Fotografen nennen das Fotogramm, also du legst etwas auf das Blatt Papier, was einen Schatten wirft. Und
wie da jetzt eine Feder zum Beispiel.
Genau, eine Feder oder eben, ich mache das ganz viel mit gepressten Blumen, die eben auch wirklich sehr schön, weil sie so ganz filigran sind, aussehen, aber man kann das auch machen. Ich habe zum Beispiel da hinten hängt oder hing mal eins, da hatte ich so aus Transparentpapier so ein Boot gefaltet. Mhm. Und interessant wird es halt, wenn das Licht irgendwie durchkommt. Also wenn es Halbtransparenzen gibt, wenn es so Schattierungen dann gibt. Und es ist dann eben so, man legt es in die Sonne und überall da, wo die Sonne hinkommt, wird es nachher dunkelblau und eben so ein richtig tolles, sattes Yves Klein Blau. Also was wirklich allein diese Farbe ist halt so cool, dass ich schon deswegen diese Dinger sehr liebe. Und es ist alles so einfach. Also man legt es in die Sonne, belichtet das und das ist auch eben alles sehr smooth. Also das ist nicht so wie im Fotostudio, wo es um Bruchteile von Sekunden geht, wie lange du irgendwas belichtest, sondern ich lege das so, ja, Pi mal Daumen zwischen 5 und 7 Minuten in die Sonne, manchmal so ein bisschen nach Gefühl und je nachdem, wie viel Zeichnung ich da jetzt irgendwie so haben will. Und ich probiere auch einfach ganz viel aus. Und dann nehme ich es aus der Sonne raus und dann entsteht die Entwicklung unter Wasser. Also das ist gar nicht irgendwas, wo man mit Chemie irgendwie groß hantieren muss. Das ist auch, also deswegen denke ich, dass es ungefährlich ist, weil es wird auch überall für Kinder verkauft und deswegen punche ich guter da auch Anhaltspunkt immer mit rum und denke so, das kann alles so schwierig nicht sein. Ja, und dann eben eigentlich soll man unter fließendem Wasser das dann entwickeln. Ich lege es gerne in so eine große Wasserwanne rein, weil das finde ich so ein bisschen nicht so verschwenderisch, als wenn ich es alles unter fließend Wasser mache. Und dann in dem Moment, wo das Bild in das Wasser reintaucht, entsteht dieser Prozess und allein da zuzugucken ist so schön, weil es dreht sich eigentlich das ganze Bild um. Also es ist erst das Blau, wo jetzt sage ich mal die Feder lag und der Hintergrund ist so braun und dann dreht sich das so um und man kann dabei zugucken, wie das so langsam entsteht, das Bild, und wie das so sich so aufhebt, dass was halt vorher jetzt muss ich gerade trinken. Das, was vorher weiß war oder blau war, wird weiß und das, was braun war, wird blau. Und es dreht sich quasi um. Und ja, man kann dem zugucken und es ist magisch, jedes Mal. Egal, was man drauflegt. Also auch selbst wenn man einen Kronkorken drauflegt, ist toll.
Und sag mal, wenn jetzt Menschen dich wieder treffen würden, die dich noch aus deiner Angestelltenzeit kennen, die würden dich jetzt wiedersehen. Was für eine Verwandlung würden die denn sehen? Was denkst du, was würden die erkennen, wie du dich verändert hast?
Ich glaube, die würden mich entspannter finden. Die würden verwundert sein, dass Kreativität so einen großen Raum hat für mich. Weil ich war ja gerade, vor allen Dingen zuletzt, jetzt klingelt auch das guck Telefon.
Mal, mein Handy, warum klingelt denn mein Handy? Das ist ja auch noch nie passiert, sehr schön. Das lassen wir genauso drin, um mal zu zeigen, so, es war ein Wecker, warum auch immer um 12.30 Uhr ein Wecker weckert.
Ja.
So, ich schlafe normalerweise nicht so lang. Aber die würden dich entspannter finden, die würden sich wundern, was für einen Raum Kreativität hat.
Ja.
Weil?
Und, ach so, weil, ja, weil ich ja vorher, ich habe auch als Designer gearbeitet, also war mein Einstieg eigentlich in diese ganze Markenwelt. Aber ich habe ja dann ganz lange eben als Designmanager gearbeitet. Und da ging es eben ums Managen.
Ja.
Und da habe ich meine Kreativität hauptsächlich in Problemlösungen gesteckt. Also ich war ziemlich gut darin, für alles eine Lösung zu finden. Weil ich das auch so für mich den Weg gesehen habe, wenn ich eben in diesem Unternehmen ja was halt sozusagen manifestieren will. Und die sollen jetzt irgendwie, alle sollen das verstehen und alle sollen mitmachen und alle sollen das anwenden, dann muss ich auch immer Lösungen finden, weil die Leute kommen ja immer quasi mit einem Problem zu mir. Ja, also ich kann das nicht machen, weil so und so und so und so. Und ja, und dann hatte ich halt immer irgendwie eine Lösung und habe das dann immer so gesehen, dass ich die Arbeit gut mache, wenn ich Lösungen anbieten kann. Weil nur was vorzuschreiben, du musst es so und so machen, Punkt, das führt ja zu nichts.
Das ist aber eigentlich auch eine schöne Einstellung, finde ich. Finde ich angenehmer als jemand, der sagt, nein, ist mir egal, wie die das machen. Hauptsache, es wird gemacht.
Ja. Ja, und dann war ich eben wirklich, also ich habe schon immer versucht, und ich glaube, dass mir das auch gelungen ist. Also ich glaube auch, dass die Kollegen mir meine innere Anspannung und Verspannung auch gar nicht so angemerkt haben, weil ich das auch nicht so nach draußen gelassen habe. Weil ich auch nicht wollte, dass jemand anderes quasi darunter leidet, nur weil ich verspannt bin. Also das hat ja mit dem anderen nichts zu tun, sondern mit mir. Und ja, das war so viel, was ich für mich selber machen musste. Und auch da hatte ich wieder einen tollen Moment. Da habe ich nämlich ein Seminar besucht. Es gab ganz tolle Seminare da, wo ich gearbeitet habe. Die haben wirklich sehr tolle Sachen gemacht für so persönliche Weiterentwicklung. Und das hatte so einen total sperrigen Namen. Das hieß ressourcenorientierte Selbstführung. Und so war auch ein bisschen das Unternehmen. Und ich dachte, okay, was soll das sein? Und dann haben mir aber ganz viele Kollegen erzählt, dass das ganz toll ist und dass es auch, und meine Chefin auch meinte, geh mal dahin, das kann dir helfen, so, weil die natürlich auch mitgekriegt hat, dass ich gestresst war und dass das auch alles irgendwie zu viel war für mich. Und dann bin ich da hingegangen und dann meinte der Seminarleiter direkt zum Einstieg, ja, alle, die gekommen sind, um was über Zeitmanagement zu lernen, die können jetzt gehen, weil hier geht es um was ganz anderes. Und das war es auch. Und es ging eben darum, und das hat mir an so vielen Stellen die Augen geöffnet, also es ging eigentlich darum, wie Stress entsteht und was Stress ist und wie man damit umgeht. Und das ist mit diesen Ressourcen, das war das Thema, das fand ich, hat er gut erklärt, weil er gesagt hat, du hast jeden Tag einen bestimmten Umfang an Energie zur Verfügung. Das ist unterschiedlich jeden Tag, aber du hast immer ein bestimmtes Kontingent. Und du kannst dir jetzt überlegen, ob du diese Energie verwenden willst auf negative Dinge oder auf positive Dinge. Und es ist deine Entscheidung, wie du das verbrauchen möchtest. Das war für mich so der eine Klick, weil ich dachte so, ja, ich möchte eigentlich viel mehr mit positiven Sachen mich umgeben und möchte, wieso ist ganz viel irgendwie mit Problemen, mit denen ich mich hier beschäftige, die auch meistens gar nicht meine eigenen waren. Und das zweite war, dass der sehr viel über Stress erzählt hat, wie das entsteht und was das ist. Und da war ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass Stress nicht von außen kommt, sondern eben von innen. Und das war mir vorher nicht so klar, weil ich immer dachte, ja, ich habe einen stressigen Job. Es ist halt so, es ist irgendwie, ich bin hier die Schnittstelle zu allen und alle kommen irgendwie und alles ist immer irgendwie auf irgendwelchen Deadlines. Und dann habe ich eben diese Liste gesehen und an diesem Flipchart, das war wie so eine Checkliste irgendwie. Und ich konnte so an jedem Punkt irgendwie einen Haken machen, wie Stress entsteht und wo das herkommt und vor allen Dingen auch, wohin das führt. Und ich war wirklich, also ich sah dann so, und der letzte Haken war so quasi, oder das letzte Kästchen war Burnout. Und ich dachte so, ja, okay, da möchte ich nicht hin. Also ich stand sehr, glaube ich, nah davor. Ich war auf dem besten Wege dahin. Also deswegen war das für mich auch so hier so dieses Steckerziehen auch nötig. Also ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre es mir irgendwann schlecht gegangen. Mhm. Und ich habe mir auch eben viel Zeit gelassen mit der ganzen Entwicklung hier und lasse mir auch immer noch viel Zeit und lerne eben auch so, wie gut das ist, wenn man sich Zeit lässt und wenn man sich Zeit nimmt und ja.
Sich rauszieht.
Mhm. Ja.
Und du hast gesagt, das ist hier wie so eine Expedition, das ist ein Anfang.
Mhm.
Was ist denn, also eine Expedition weiß man ja nicht, muss man ja entdecken, weiß man noch nicht, wo es hingeht, aber hast du was, was dich reizt, wo du hin willst, eine Vision, was dir so vorschwebt? Wohin geht's noch?
Also ich kann immer nicht so weit planen. Das war schon mein ganzes Leben so, dass ich immer dachte, okay, ich kann vielleicht ein Jahr, maximal zwei Jahre weit gucken. Alles andere wird passieren. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Natürlich kann ich es beeinflussen, aber es passieren auch Dinge, von denen ich nichts ahnte. Und deswegen ist für mich auch dieses Passieren lassen oder einfach auch gucken, was passiert, das ist für mich wichtig. Also das ist für mich ein Bestandteil. Ich bin nie jemand gewesen, der durchplant. Also so jetzt etwas zu planen, weiß ich nicht, wenn wir einen Ausflug machen oder weiß ich nicht was. Ich kann schon sehr gut planen, auch natürlich hier Projektplanung und sowas alles und auch hier, wie ich Flowland gebaut habe. Aber wenn es so um die großen Fragen geht und wo geht's lang und wo gehe ich hin, da finde ich, passieren halt einfach gute Sachen, wenn man dem Zufall auch Raum lässt. Also so wie zum Beispiel wir jetzt hier sitzen, das hätte ich vor einem halben Jahr, hätte ich das nie im Leben gedacht, dass ich sowas mal mache. Und ich finde es aber super cool. Und wir sind da reingekommen irgendwie. Es hat sich so ergeben. Das sind Sachen, die man gar nicht so planen kann. Und die sind meistens viel toller, als wenn man selber sich irgendwie was überlegt, ja, ich möchte das so und so machen und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Da ist so Ende einfach. Und eben deswegen möchte ich halt für Flowland offen bleiben oder bin auch offen, was hier stattfinden kann. Also ich habe auch eben ganz unterschiedliche Anfragen, wofür die Räume genutzt werden möchten, sei es irgendwie für eine Lesung oder natürlich für Offsite-Team-Meetings oder auch für Coachings und so. Da glaube ich, kann irgendwie auch viel passieren und man trifft ja auch irgendwie dann immer mehr Leute, wenn man so einmal in so einer Richtung unterwegs ist. Das war auch was mir so im Angestellten-Dasein gar nicht so wichtig war. Und dieses Netzwerken, das war mir auch gar nicht so, ich habe das zwar irgendwie gemacht, aber nicht so irgendwie, ja, ne, das nicht so, um da irgendwie was rauszumachen. Also ich komme gut mit Leuten klar, aber mir war das irgendwie immer so ein bisschen egal. Und seit ich selbstständig bin, habe ich festgestellt, so ja, aber wie toll das ist. Also weil man ja von jedem, den man trifft, wieder Input bekommt. Und sei es nur ein Gespräch, wenn man irgendwo sitzt, setzt wieder irgendwas anderes in Gang. Und das möchte ich so weitergehen. Und ich Jetzt habe ich mich so ein bisschen verhaspelt, aber also, weil dieses Thema mit dem Zufall, das ist auch was ich an vielen Stellen in meinem Leben gemacht habe oder gehabt habe. Also meine Diplomarbeit zum Beispiel, da hat der Zufall eine große Rolle gespielt, weil es so experimentelle Fotografie war und wo ich auch wusste, das ist keine Diplomarbeit, womit man irgendwie jetzt einen geilen Job irgendwo kriegt, so, sondern es war einfach, weil ich es interessant und toll fand. Und da ging es auch immer um Fehler zu kultivieren und wie können Fehler eigentlich toll sein. Und und jetzt habe ich mich, glaube ich, wirklich vollkommen verhaspelt.
Naja, du hast... Ich glaube, ich finde, es passt sehr schön, ne? Dass du, natürlich kannst du planen und du hast große Marken geführt und hast Sachen im Blick behalten, aber du scheinst auch ein großes Vertrauen in den Zufall und in das Schicksal zu haben und dass es dich dahin und du gibst dem eine Chance und das finde ich eigentlich eine super schöne Zusammenfassung und ich finde auch, weil du gerade gesagt hast, das Netzwerken war dir irgendwie im Angestelltenverhältnis, das war anders, naja, das hier, das Flowland, dieses Projekt, diese Expedition, die hat irre viel mit dir zu tun. Und deswegen hat natürlich auch jeder Kontakt und jedes Netzwerk ganz viel mit dir zu tun. Das macht es natürlich total persönlich und nochmal gibt eine ganz andere Qualität.
Ja, und es ist aber auch toll, das war mir gar nicht so klar, wie schnell man mittlerweile eben auch, sei es über Instagram oder über andere Kanäle, auch einfach Leute kennenlernt, die eben so ein bisschen in die gleiche Richtung denken oder wo man irgendwelche Überschneidungen hat. Und ich finde es toll, wie schnell man eben Leute da auch findet und auch dann persönlich kennenlernt, weil natürlich kann man auch einfach virtuell so ein bisschen sich austauschen. Aber ich habe mich dann auch eben mit vielen auch getroffen und fand total toll, wie man so ein Unterstützungsmoment irgendwie hat, so, weil ja irgendwie alle auch wissen, wie das ist, wenn man eben selbstständig ist und wenn man da was aufbaut. Und das ist so, da hat man dann doch wieder irgendwie so ein bisschen so eine Gruppe, auch wenn man ja eigentlich alleine unterwegs ist, finde ich, erlebe ich da so einen ganz schönen Zusammenhalt und so eine schöne Unterstützung und auch so ein Interesse aneinander. Ich glaube, das ist auch was mir selber verloren gegangen war, so in diesem Berufskontext, das Thema mit der Offenheit für Themen. Also dann, wenn ich halt viel zu tun habe und ich wirklich so mit Scheuklappen durch die Gegend laufe, weil ich ja auch weiß, okay, das und das und ich habe auch keinen Platz, dass jetzt hier noch irgendwas Neues mit reinkommt. Und diesen auch ja Panzer irgendwie aufzubrechen und eben offen zu sein, was eben auch eine Verletzlichkeit mit sich bringt, auf jeden Fall. Aber offen zu sein, auch anderes so reinzulassen und auch eben wieder so, wenn man was Neues anfängt, dann ist man eben nicht so der alte Hase, der eigentlich das schon tausendmal gesehen hat und auch eigentlich genau weiß, wie es geht und warum muss ich dann immer das Gleiche sagen und sowas, sondern nein, es ist plötzlich alles anders, es ist plötzlich alles neu und diese Stimmung ist ganz toll, weil so viel, man ist so sensibel für alles und eben die Leute, die so unterwegs sind, die wissen das auch sehr wertzuschätzen, sich da auszutauschen. Und und eben weil ich glaube, am Ende, auch wenn wir alle solo selbstständig sind, sind wir ja doch irgendwie zusammen. Und das ist irgendwie das Gute.
Und ich glaube, das hast du aber geschaffen, gestaltet. Du hast hier greifbar was nach außen getragen, was dich bewegt hat, wonach du gesucht hast. Und ich glaube, weil du da diese Verletzlichkeit zugelassen hast und das von innen heraus entwickelt hast, deswegen zieht es wahrscheinlich auch genau die Menschen an. Ja, also ich finde sehr greifbar und sehr stimmig, sehr zueinander passend, was hier in sich ist, in dem Raum, aber du bist das Schlüsselstück dazu, weil es natürlich aus dir kommt. Ja, also ich kann nur sagen, dass eigenstimmig soll ja genau solche Menschen zeigen, die stimmig sind, die mit sich selbst so übereinstimmen und damit einer eigenen Leidenschaft nachgehen. Und das finde ich, das findet man hier sehr. Sabine, ich danke dir von Herzen. Das war wirklich, wirklich schön.
Ich danke dir.
Und jetzt machen wir noch ein paar Fotos. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mal gucken.
Sehr schön.
Das war Sabine Barth im Eigenstimmig-Podcast. Ich bin Sarah Schäfer und ich danke dir, dass du heute mit mir und Sabine auf der braunen Couch gesessen hast. Heute lohnt sich auch wieder ein Blick in den Blogbeitrag zur Folge. Da gibt es nämlich die türkise Theke zu sehen und es gibt ein bisschen Siebdruck zu sehen und es gibt die Sunprints zu sehen. Insofern auf eigenstimmig.de findest du die aktuelle Folge mit ihrem Blogbeitrag. Und ansonsten gibt es Eigenstimmig auch auf Instagram, Twitter und Facebook.
jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag, ganz egal, wo du gerade bist, und danke dir fürs Zuhören.